Ich möchte ein Gebet zum Heiligen Geist sprechen. Komm und erleuchte unseren Geist, du Geist des Lichtes. Erleuchte unseren Geist durch dein göttliches Licht. Lass uns alle Dinge so erkennen und verstehen, wie Gott sie sieht. Gib, dass wir Welt und Leben im Licht der göttlichen Weisheit schauen. Durch die Kraft deines Lichtes zerstreue die Schatten der Lüge und bewahre unsere Gedanken in absoluter Lauterkeit. Lass nie zu, dass wir uns in Illusionen verlieren, die unsere Eigenliebe befriedigen. Befreie uns von jeder verdunkelnden Leidenschaft und von jeder Neigung, die Wirklichkeit zu verfälschen. Mach uns durchsichtig für dein Licht, indem wir alles aufnehmen, was du uns über Christus lehrst. Komm, Heiliger Geist, Geist des Lichtes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern, liebe Hörerinnen und Hörer, das Priesterjahr hat mit dem Fest des Heiligsten Herzens Jesu am 19. Juni im vergangenen Jahr begonnen. Der Heilige Vater, Papst Benedikt, hat als Patron des Priesterjahres den vor 150 Jahren gestorbenen Pfarrer von Ars erwählt und ihn als großes Vorbild vor Augen gestellt. Wir haben heute Morgen die erste Betrachtung unter das Thema gestellt: Das Priestertum ist die Liebe des Herzens Jesu. Das ist ein Wort aus dem Mund des berühmten Jean-Marie Vianney, des Pfarrers von Ars, der uns damit sagen will, dass das Priestertum vom Himmel kommt, ein Geschenk, eine Initiative Gottes ist zu uns Menschen hin, die wir nur dankbar annehmen können, und sie ist ein Ausweis der Liebe. Wir haben schon anklingen lassen und werden es immer wieder anklingen lassen müssen, dass das Priestertum etwas bedingt, was die große Katastrophe der Menschheit war, nämlich die Ursünde, die nach Versöhnung, nach Sühne, nach neuer Verbindung des Menschen zu Gott einfach schreit. Der Mensch sucht Gott. Wir haben das heute Morgen auch im Evangelium gehört bei der Heiligen Messe. Gott auf der Suche nach den Menschen und der Mensch auf der Suche nach Gott. Der heilige Pfarrer von Ars hat das so zum Ausdruck gebracht: Nicht der Sünder ist es, der zu Gott zurückkehrt, um ihn um Vergebung zu bitten, sondern Gott selbst läuft dem Sünder nach und lässt ihn zu sich zurückkehren. Etwas unglaublich Schönes. Er läuft den Sündern nach. Einmal sagte der Pfarrer von Ars: Unsere Sünden sind im Vergleich zur Barmherzigkeit Gottes wie ein kleines Sandkorn gegen ein riesiges Gebirge. Also die Sünden der Welt sind nichts, so würde der heilige Paulus sagen, im Vergleich zu der überfließenden großen Gnade Gottes. Das ist doch für jeden Menschen ein unglaublicher Trost. Ja, es geht sogar noch weiter und man merkt, eine ganz tiefe Einsicht in diese Zusammenhänge hat dieser Mann, der ganz in Gott gelebt hat und dessen Zuhause eben die Kirche und nicht sein Pfarrhaus war. Er sagt: Der liebe Gott weiß alles. Noch bevor ihr sündigt, weiß er schon, dass ihr wieder sündigen werdet. Und trotzdem vergibt er euch. Wie groß ist die Liebe unseres Gottes, der so weit geht, freiwillig die Zukunft zu vergessen, nur damit er uns vergeben kann. Sein merkwürdiges Wort. Normalerweise hätten wir erwartet, dass Gott die Vergangenheit vergisst und alles wieder gut sein lässt, aber dass er auch schon die Zukunft in sein Vergessen einschließt. in sein innerstes Beichtgeheimnis, möchte ich sagen. Das ist etwas Unglaubliches, dass er also alle Risiken und Nebenwirkungen beiseite tut in Bezug auf den Menschen, dem er das Leben schenkt, mit einer unglaublichen Perspektive, eben im Blick auf Jesus, den gekreuzigten Christus, der alle Sünden der Welt hinwegnimmt. Den wahren hohen Priester, der wirklich den Menschen mit Gott versöhnen kann. Jetzt wäre es natürlich mal gut, wenn wir den Brief des Papstes mal beiseite legen, beziehungsweise immer so im Hinterkopf behalten, zunächst einmal darüber nachzudenken, was Priestertum ganz im Allgemeinen ist. Ich möchte zunächst einmal eine Stelle aus dem Buch Genesis vorlesen, und zwar aus dem 12. Kapitel von der Abrahamsgeschichte. Da lesen wir in den Versen 6 bis 9: Abraham zog durch das Land bis zur Stätte von Sichem, bis zur Orakeleiche. Die Kanaaniter waren damals im Land. Der Herr erschien Abraham und sprach: Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land. Dort baute er dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da brach er auf zum Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Dort baute er dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Dann zog Abraham immer weiter dem Negev zu. Zweimal wird an dieser Stelle erwähnt, dass Abraham einen Altar baute. Nun war Abraham ja kein Priester, aber er übte ein priesterliches Amt aus. Der, der einen Altar baut und am Altar Opfer darbringt, übt priesterliche Funktionen aus. Und das ist sicherlich eine der wichtigsten Funktionen im priesterlichen Dienst überhaupt, Opfer zu bringen. Sie werden das in allen Kulturen, in allen Völkern finden, sofern sie nicht degeneriert sind und überhaupt keinen Gottesglauben mehr haben, weil sie nur noch an sich selber glauben. Das ist die schlimmste Form von Religion, möchte ich sagen. Da sind mir die Naturvölker doch noch fast lieber als der moderne Atheismus. Aber Opfer bringen, nun gut, damals hat man das getan, wie Abraham es tat, einfach aus einer Hochachtung dem gegenüber, der größer war als er, dem Schöpfer des Himmels und der Erde gegenüber, dessen Namen er noch nicht wusste. Deswegen gab es für diesen Gott noch keinen Namen. Er wurde dann eben wegen der Glaubenserfahrung, die Abraham mit Gott gemacht hatte und die später Isaak mit Gott machte und dessen Sohn Jakob, wurde er einfach der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs genannt. Er hatte aber noch keinen Namen. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn wir mit dem Namen Gottes nicht so leichtfertig umgehen würden oder mit dem Namen Jesu Christi, und die Leute würden einfach sagen, der Gott von Pfarrer Abel oder der Gott von Frau Müller oder der Gott von Schwester Theresia, das soll mein Gott sein. Weil er sich in dem Leben dieser Menschen so wunderbar ausgewirkt hat und gezeigt hat. Diese Menschen haben sich auf ihn eingelassen, haben sich von Gott bestimmen lassen. Sicherlich, es gab dann auch die Opfer aus anderen Motiven, aus Angst zum Beispiel. Man musste die Gottheiten mit sich versöhnen, weil man Angst hatte, man könnte irgendwie sie erzürnt haben. Das spielt in der Antike und in den Naturreligionen natürlich immer eine Rolle. Bei den Naturreligionen war das Göttliche in den Mächten sichtbar, denen der Mensch hilflos ausgeliefert war. Das waren oft die Naturgewalten, Blitz und Donner und Eis und Hagelschlag und was nicht alles über die Menschheiten hereinbrach an Schicksalsschlägen, Krankheiten und so weiter, denen die Menschen hilflos ausgeliefert waren. Die Seefahrer auf der See, die in einen Sturm hineingerieten. Sie hatten es mit irgendwelchen erzürnten Gottheiten zu tun, die zu besänftigen waren. Das geht ja bis hinein in diese Geschichte von Jona, der erkennt, dass im Sturm der Zorn Gottes sich austobt und er sich selbst zum Opfer bringen muss, um die anderen zu retten. Auch ein sehr schönes Bild auf Christus hin. Der Priester hat nach der Ansicht der Naturreligionen immer die Macht, die übermenschliche Macht, die Götter zu versöhnen. Er ist so etwas wie einer, der in sich magische Kräfte hat, wie ein Zauberer, verfügt über geheime Praktiken, die den Menschen Schutz und Hilfe erwirken können. Die Priester sind sozusagen Stellvertreter der Gottheiten. Also sie sind so gewissermaßen Halbgötter. In allen Naturreligionen gibt es den Zauberer, der mit magischen Praktiken und Kräften irgendwelche Dinge entweder entzaubern oder verzaubern kann oder irgendwelche Kräfte binden kann, der etwas Gutes auf jemanden herabrufen oder einen Fluch auf jemanden legen kann. Das gibt es in allen Naturreligionen. Bei den Kulturreligionen, zu denen wir zum Beispiel die Religion der Römer, der Griechen, der Babylonier, der Ägypter zählen würden, die also große Kulturen hatten und dennoch viele, viele Götter verehrten, die eigentlich nichts anderes waren, aus der heutigen Sicht, als Projektionen der menschlichen Verhältnisse auf eine himmlische Ebene, sodass es bei den Göttern oft so zuging wie bei den Menschen, nur auf einer anderen Ebene. Aber dort walten die Götter in allen Lebensbereichen. Deswegen ist für alles, was auf der Erde existiert und geschieht, irgendeine Gottheit zuständig. Deswegen dieses Heer von Göttern, bis hin zu den Nymphen und Elfen in den Quellen und in den Bäumen und in den Naturdingen, denen wir begegnen. Überall sind göttliche Kräfte am Werke. Und nun ist es die Aufgabe des Priesters, die Verbindung herzustellen zwischen Gott und den Menschen und das oft auch in Verbindung mit der politischen Macht. Der Priesterkönig tritt auf. Das war zum Beispiel in Ägypten der Pharao. Er war der Höchste in der Politik, aber auch der Höchste in der Religion. Oder er ist der oberste Gesetzgeber und Richter. Solche Richter und Priester traten ja auch im Volke Israel auf. Solche Reste der Naturreligion, die eigentlich sehr stark magisch besetzt sind, haben auch das Priesterbild der katholischen Kirche bis in die Neuzeit hinein geprägt. Da gab es viele Vermischungen von Heidentum und Christentum. Man sagt ja heute noch, und wie oft höre ich das, wenn es ums gute Wetter geht, dass die Leute erhoffen, Herr Pfarrer, Sie haben doch den Draht nach oben. Das ist ein typisches Bild für eine Verzerrung des Priesterbildes. Der Priester ist der Wettergott, der Wettermacher, der also auf Gott Einfluss hat und ihn bewegen kann, damit endlich mal gescheites Wetter kommt. Ja, er hat also gewisse Heilkräfte. Es wird berichtet noch aus dem Jahre 1820, also das sind keine 200 Jahre her, dass eine Gemeinde, die durch ein Unwetter verwüstet worden war, dem Nachbarpfarrer die Schuld zugeschoben hat, er habe das Unwetter von seiner Gemeinde zu dieser Gemeinde hingebetet und hingeleitet und damit den Leuten großen Schaden zugefügt. Und dieser Mann konnte sich in seiner Gemeinde gar nicht mehr halten. Die Leute waren hinter ihm her. Also so magisch war das Denken oft. Oder wenn die Leute einen besonderen Segen erbaten in einer solchen Sache, wo sie also Unheil abwenden wollten, trauten die Evangelischen dem priesterlichen Segen der katholischen Priester mehr zu als ihren Pastoren. Weil sie sagten, die haben mehr Vollmacht, da steckt mehr dahinter. Die haben also irgendwie noch eine magische Kraft, die uns Evangelischen verloren gegangen ist. Sie sehen, wie stark also solche Ämter und Vorstellungen mit magischen Dingen verbunden waren. Oder der Feuerzauber. Feuer, das war ja früher eine furchtbare Katastrophe. Wenn Häuser durch Blitzschlag in Flammen aufgingen, ganze Ortschaften verwüstet wurden oder durch eine Unachtsamkeit im Hause das Feuer sich ausbreitete vom Herd auf die ganze Wohnung, Die Menschen haben alles Hab und Gut verloren und es gab ja keine Versicherungen, die ihnen irgendetwas ersetzt hat. Da musste irgendeine Kraft her, die das Feuer bannte. Und da sagte man, der Priester hat die Gewalt, mit der Monstranz und dem geweihten Brot, also mit der Eucharistie, dem Feuer zu gebieten, indem er dreimal um das brennende Haus herumgeht mit der Monstranz und das Feuer bannt. Das sind magische Vorstellungen. Das geht bis dahin, dass im Mittelalter, im hohen Mittelalter und Spätmittelalter, es in den Ortschaften und Gemeinden so viele Prozessionen und Wallfahrten gab gegen Mäuse, gegen Hagelschlag, gegen Unwetter und alle möglichen Dinge und Überschwemmungen und Blitzschlag. So viele, ungefähr bis zu 40 solcher Sakramentsprozessionen. Da wurde überall das heilige Sakrament mitgetragen, bis dann eines Tages ein Erzbischof von Köln bestimmte, in Zukunft nur noch zwei Sakramentsprozessionen zu Christi Himmelfahrt und zu von Leichnam. Und ich erinnere mich, als ich in meiner Gemeinde die Christi Himmelfahrtsprozession als Sakramentsprozession abschaffte, sprich die Wallfahrt, diese Prozession weiter durch die Fluren führte, aber nicht mit dem Sakrament, weil ich dachte, das ist doch dem Vorleichnamsfest vorbehalten, dass dann eine Frau ein halbes Jahr später zu mir kam und etwas scherzhaft zu mir sagte, Herr Pfarrer, dies Jahr ist die Ernte schlechter ausgefallen als voriges Jahr. Also der Wetterzauber, der sozusagen priesterliche Gewalt darstellt, das hat es tatsächlich bis in die Neuzeit, bis in unsere Tage hineingegeben. Die Kraft zu bannen, auch das, der Priester spricht den Exorzismus, er kann die Mächte des Bösen bannen. Der Priester kann sogar, wie man bis in die neue Zeit hinein munkelte, geheime Schätze heben, die der Teufel hergeben muss. Und er sieht, wenn er durch die Monstranz hindurch schaut bei der Totenmesse, sieht er das Schicksal der Verstorbenen, ob er in der Hölle ist oder im Himmel oder im Fegfeuer. Er muss nur durch die Monstranz hindurchschauen, dann kann er das alles sehen. Das sind also magische Vorstellungen, die eigentlich aus den Naturreligionen unserer Vorväter kommen, sich aber irgendwie in den Gemütern der Menschen erhalten haben. Liegt vielleicht auch daran ein wenig, dass bei der Missionierung unseres Volkes gar nicht durchmissioniert wurde bis zum Einzelnen hin. Denken Sie an die Zeit der Frühmissionierung unter Bonifatius und Kilian und wie die ersten Missionare in Deutschland hießen, da hat man ja nur den Stammesfürsten getauft. Und wenn der Stammesfürst bekehrt war oder der König, ist das ganze Volk hinterhergezogen in der treuen Gefolgschaftstreue, die damals sich einfach so gehörte. Was der König tat, tat das ganze Volk und dann wurden alle mitgetauft. Ob die aber bekehrt waren, das ist eine andere Frage gewesen. Und deswegen mochten sich solche heidnische Vorstellungen noch halten bei den Menschen. Das Christentum hat es aber ganz gut verstanden, solche Dinge im positiven Sinne zu integrieren. Gerade als ich diese Exerzitien ein wenig vorbereitete, da fand ich in einem Lexikon einen Hinweis darauf, dass man zum Beispiel vor etwa 200 Jahren oder 300 Jahren zum Dreikönigstag folgenden Brauch hatte, dass der Vater der Familie ein Brot backte oder Bug, in das er oder einen Kuchen, in den er einen Kupferpfennig hineingebacken hat. Und dann wurde der Kuchen aufgeschnitten und auf die Familie verteilt. Und wer das Stück mit dem Kupferpfennig bekam, der wurde König, wurde dreimal hochgehoben und machte mit Kreide drei Kreuze an die Pfosten der Türen zur Abwehr der bösen Geister. Interessant, wie die christliche Kirche das dann übernommen hat zum Dreikönigsbrauch und daraus eine Häusersegnung und Wohnungssegnung gemacht hat. Also wie gesagt, der priesterliche Dienst war immer etwas angefochten durch diese heidnischen Vorstellungen, die sich bis in die Neuzeit hinein gehalten hatten. Aber wie weit sich der Dienst jetzt abhebt von dem kultischen Dienst, der uns geschenkt worden ist von Gott von oben. Das können wir an drei Beispielen, den drei archaischen Beispielen des Alten Testamentes, einmal deutlich machen. Abraham, zunächst Abel, dann Abraham und dann Melchisedek. Das sind die drei Opfertypen, die in früherer Zeit immer wieder gerne dargestellt wurden. Zum Beispiel in unserer ottonischen Krypta in Fulda sind sie in den drei Fenstern, in den Fensterleibungen dargestellt. Das Opfer des Abel, des Abraham und des Melchisedek. Bleiben wir zunächst mal bei dem ersten. Von Abel wird berichtet, er war ein Hirte. Damit haben wir schon irgendwie so ein Urbild des guten Hirten vor Augen. Er bringt voll Ehrfurcht, so wird er dargestellt, mit verhüllten Händen, wie ein Priester, der ein Velum trägt, mit dem er die Monstranz anfasst, das Allerheiligste. Mit verhüllten Händen bringt er dem Herrn, seinem Gott, ein Lamm dar. Jetzt können wir uns schon vorstellen, was das im Tiefsten bedeutet. Das Lamm ist ein Opfertier. Opfertier heißt auf Lateinisch Hostia. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass der Abel, der so dargestellt wird wie ein Priester mit verhüllten Händen, anstelle des Lammes eine Brothostie trägt. Und es ist im Grunde ein und dasselbe Sinnbild für Christus, der sich als Opfertier, als Hostie darbringen ließ, als das unbefleckte Lamm Gottes. Abel meint damit, so haben es eben die, die diese Bilder gemalt haben und diese Darstellungsform gewählt haben, Abel meint hier nicht eine materielle Gabe, die er darbringt, indem er halt ein Lamm oder eine Erstgeburt von irgendeinem Tier darbringt, sondern er meint im Letzten sich selber. Das Opfer ist eine symbolische Handlung, die letztlich darauf hinzielt, die Selbsthingabe zu symbolisieren. Ich meine nicht die Gabe, die ich gebe, sondern mich selber. Denken Sie doch mal dran, dass die ganze Kultur des Schenkens zu Weihnachten oder so, oder bei Geburtstagen oder anderen Anlässen, nichts anderes als Hintergrund hat, als die Sehnsucht des Menschen, dem anderen zu zeigen, wie ich für ihn da sein möchte, ganz da sein möchte. Ich kann das aber nur im Symbol ausdrücken. Und Sie wissen, die Geschenke machen am meisten Freude, die nicht groß sind, die vielleicht ganz klein sind, aber dem anderen dokumentieren, dass ich mir etwas dabei gedacht habe und dass ich ihn wirklich lieb habe. Und so wurde auch das Opfer eigentlich ein symbolischer Akt, der der obersten Gottheit zeigen sollte, ich möchte eigentlich mich selber hingeben, aber ich bin nicht dazu befugt. Und deswegen gebe ich dir das in der Hingabe von irgendeiner Kostbarkeit, die mir etwas wert ist. Dagegen wird Kain dargestellt, der Bruder des Abel. Ganz anders. Indem er seinen Kopf abwendet von Gott. Indem er, so habe ich es in einer Darstellung am Ulmer Münster gesehen, in Ehrfurchtslosigkeit seine Hände nicht verhüllt, sondern sogar mit nacktem Oberkörper, wie er vom Feld kommt, dem Herrn einfach seine Ehrengarbe dahinlegt. Also ehrfurchtslos ist. Und so wird er oft dargestellt, in der einen Hand trägt er die Ehrengarbe, in der anderen Hand bereits den Knüppel, mit dem er seinen Bruder erschlagen wird. Damit will, sehr schön finde ich, vor allem, weil wir früher doch als Kinder in der Schule, wir haben ja diese Bilder doch sehr verinnerlicht, es nie begriffen haben, warum hat Gott mit Wohlgefallen auf das Opfer des Abel geschaut und das Opfer des Kain verschmäht. Das ist in der Bibel nicht zum Ausdruck gebracht. Aber die Menschen haben darüber nachgedacht und meditiert. Und dann sind sie auf den Schluss gekommen, dass er sich wohl so verhalten haben mag, wie Jesus es einmal den Opfernden zum Vorwurf macht. Wenn ihr eine Gabe opfern wollt und auf dem Weg zum Altar euch einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann geh zuerst hin, versöhne dich mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Also das Opfer des Kain wird so dargestellt, dass er mit dieser unredlichen Gesinnung sein Opfer bringt als materielle Gabe. Und dann kommt die andere Darstellung auf der anderen Seite, wo Abel von seinem Bruder Kain erschlagen wird. Er geht zu Boden, weist mit der rechten Hand nach oben und oben ist dargestellt in einer Mandorla das Bild von Christus, dem Weltenherrscher. Was will das besagen? Dass Kain sagen will, ich habe mit dem Lamm ja eigentlich mich darbringen wollen und da mein Bruder mich jetzt erschlägt, habe ich die Möglichkeit, dieses Opfer freiwillig darzubringen, meinen gewaltsamen Tod zu einer freiwilligen Hingabe zu machen. Und damit wird auf einmal aus dem Passivum des aufgezwungenen Todes ein Aktivum einer freiwilligen Hingabe. Und eine solche Ganzhingabe nannte man in der Antike ein Holocaustum. Also etwas, was ganz Gott dargebracht oder ganz verbrannt worden ist auf dem Altar, auf dem Opferaltar. Insofern ist dieses Opfer von Abel ein Vorbild für die Hingabe Christi selber, der aus dem gewaltsam über ihn verhängten Tod ein Aktivum der freiwilligen Hingabe an den Vater für das Heil der Welt gemacht hat. Insofern priesterlicher Dienst par excellence. Das heißt, der Mensch gibt nicht irgendetwas, sondern sich selber. Wir werden natürlich im dramatischen Vollzug der wahren Opfergabe, die in Christus sich darbietet, erkennen, dass nicht der Mensch sich darbietet als Opfergabe für Gott, sondern dass Gott sich darbietet als Opfergabe für den Menschen. Und das ist etwas Unfassbares. Etwas Unfassbares. Das werden wir nie ganz verinnerlichen können, weil es einfach von einer solchen unfassbaren Liebe zeugt, die wir Menschen absolut nicht begreifen können. Das zweite Bild für den Priester ist der Opfertypus des Abraham, von dem wir eben gehört haben, der dem höchsten Gott einen Altar gebaut hat, dem Gott, für den er noch keinen Namen hat. Aber dann wird es ganz ernst. Als nämlich Gott dem Abraham seinen Segen verspricht, da endlich offenbart Abraham sein wahres Problem. Was kannst du mir schon geben, sagt er zu Gott. Ich habe ja keinen Sohn. Das heißt, obwohl Abraham ein Millionär ist und viele Güter und viele Sklaven und einen ganzen großen Hausstand hat, viele Herden, das Eigentliche, was seinem Leben Sinn und Inhalt auch in Bezug auf die Zukunft und die künftigen Generationen geben könnte, ist nicht da. Er hat keinen Sohn. Wenn man das einmal überlegt, in Bezug auf die heutigen Verhältnisse, die Selbstverwirklichung des Menschen wird hier gesehen nicht darin, dass der Mensch sich selber in den Mittelpunkt stellt und sich selber alles Gute zukommen lässt, sondern in der späteren Generation da alles hineingibt, sich selber. Wenn er keinen Sohn hat, kann er sich nicht selbst verwirklichen. Und Gott gibt ihm den Sohn, auf dem ja alle Verheißungen ruhen, auf die späteren Generationen hin. Und ich will dich machen zu einem Volk so groß wie den Sand am Ufer des Meeres und wie die Sterne am Himmel. Und Abraham glaubt. Ja, er glaubt sogar noch dann, als Gott ihm den Auftrag gibt, diesen Sohn der Verheißung selbst als Opfer darzubringen. Es müssen sich wiederum in die Situation ein Stück hineinzuversetzen versuchen. Wenn Gott von Abraham verlangt hätte, nimm einen Dolch und stoße ihn in dein eigenes Herz, dann wäre es dem Abraham leichter gewesen, das zu tun, als seinen eigenen Sohn zu opfern. Denn er war ja eigentlich für ihn die ganze Zukunft, die er darbringen sollte, auf der alle Verheißungen lagen. Und Abraham glaubte, wie später interpretiert wurde, dass Gott aus Steinen Kinder Abrahams erwecken konnte. Und deshalb war er bereit, auch dieses Äußerste zu tun. Das heißt, seinen Sohn zu geben, das war für ihn das größere Opfer der Selbsthingabe, als wenn er sich selbst das Leben genommen hätte. Und da geschieht etwas Wunderbares. Gott hält ihm die Hand zurück. Er sieht die Opferbereitschaft und Opferwilligkeit, die bis aufs Letzte geht. Und warum hält er ihm die Hand zurück? Aus dem ganz einfachen Grund. Weil Gott sich selber es vorbehalten hat, dieses Äußerste zu tun. Jesus sagt in dem nächtlichen Gespräch zu Nikodemus bei Johannes im Kapitel 3, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns dahingab. Verstehen Sie es einmal, wir haben das früher ja auch nie richtig so verinnerlichen können. Ich habe immer gedacht als Kind, warum gibt der Vater seinen Sohn, warum geht er nicht selber ans Kreuz? Warum schickt er einen anderen vor? Aber dass das das eigentliche Opfer des Vaters ist. Der heilige Paulus hat das später einmal im Römerbrief noch ein bisschen ausgedeutet, indem er sagt, er, der für uns dahingab, seinen einzigen Sohn, hat er uns in ihm nicht alles geschenkt? Mehr konnte Gott uns nicht geben. Gott opfert sich für die Menschen. Das ist etwas, was in keiner Religion vorkommt, außer im Christentum. Denn in allen Religionen müssen die Menschen Gott ihre Opfer darbringen. Nur im Christentum ist es Gott selber, der sich selber zum Opfer gibt in seinem Sohn. Das dritte ist das Bild des Melchisedek. Melchisedek tritt in der Abrahamsgeschichte auf. Er kommt aus der Finsternis der Geschichte, tritt ans Licht und verschwindet wieder im Dunkel der Geschichte. Keiner weiß, woher er kommt und wohin er geht. Er wird als König von Salem. Wahrscheinlich ist das der Ort gewesen, wo später Jerusalem war, als König von Salem bezeichnet. Und als Abraham einen Sieg gegen seine Feinde davongetragen hatte, tritt plötzlich dieser König als Licht, als Opferpriester und bringt als Gaben Brot und Wein dar. Und dann verschwindet er wieder. Später wird der Messias König, schon im Psalm 110, als der Priester nach der Ordnung des Melchisedek bezeichnet. Auch im Hebräerbrief tritt dieser Titel wieder auf. Jesus Christus ist der hohe Priester nach der Ordnung des Melchisedek. Wir werden nochmal darauf zu sprechen kommen. Das bedeutet, dass er nicht irgendeiner Genealogie zuzuordnen ist, einem priesterlichen Stamm wie dem Stamm der Leviten, aus dem die Priester genommen wurden, sondern Christus ist von Gott frei eingesetzt als hoher Priester. Und dann die Gabe, die er da bringt, Brot und Wein, sind exakt die Gaben, die Jesus beim Abendmahl für das eucharistische oder sakramentale Opfer der Kirche geschenkt hat. Die aber sozusagen durch seine Ganzhingabe am Kreuz erst gefüllt werden mit der ganzen Segens- und Heilskraft, die in ihnen wohnt. Das bedeutet also, wenn bei Abel am Anfang das Symbol des Lammes steht und am Ende die Ganzhingabe, indem er den ihn aufgezwungenen Tod zu einer Ganzhingabe macht, so steht hier bei Christus eigentlich am Anfang diese Ganzhingabe am Kreuz. Und dann, wenn diese Haltung, diese Opferbereitschaft, diese göttliche Liebe unter uns gegenwärtig ist, dann bedarf sie nur noch des geringen Symboles von Brot und Wein, um darin diese ganze Fülle der Liebe Gottes den Menschen zukommen zu lassen. Wir merken in all diesen drei Opfern des alten Bundes, bei Abel, Abraham und Melchisedech, ist das Motiv des Opfers die Liebe zu Gott. die Verehrung Gottes, die Liebe zu Gott, die den Menschen befähigt, sich zu geben. Und damit übersteigen schon diese archaischen Opfer alle Opfer der Naturreligion und selbst der Kulturreligionen der alten Römer, die den Götterglauben hatten, der primitiven Völker. Denn die Opfer, die priesterlichen Opfer in den Naturreligionen gingen immer nach dem Motto vor sich, wie die Lateiner sagten, do ut des. Ich gebe, damit ich auch wieder von dir empfange. Das heißt, die Opfer waren ein Tauschgeschäft. Man hat die Götter versöhnt, um von den Göttern etwas zu bekommen. Und bei den primitiveren Religionen war es einfach so, dass man die Götter so gesehen hat, dass sie von den Menschen abhängig waren und von deren Opfergaben und dafür eben, wenn sie von den Menschen entsprechend bedacht wurden, die Menschen auch mit ihren Segnungen wieder bedachten, sodass ein Austausch der Gaben oder eine Art Energieaustausch zwischen Gott und den Menschen und den Menschen und den Göttern zustande kam. Und so sollten die dämonischen Mächte verbannt werden, indem man Opfer verschiedener Art dargebracht hat, ob das jetzt Rauchopfer waren oder Trankopfer oder Tieropfer oder Fruchtopfer, was auch immer. Es war immer ein heiliges Tauschgeschäft, mit dem die Menschen mit den Gottheiten in Verbindung traten und dadurch eine gewisse Harmonie und Ordnung in der Welt herstellten. Und schließlich verkamen diese Ganzopfer, mit denen die Menschen so noch irgendwie anzudeuten versuchten, dass sie sich selber zum Opfer bringen wollten, zu einer Art geringfügiger Symbolik, indem man nur noch einen Teil für das Ganze setzte. Sollte man ein Huhn opfern, hat man eben nur noch das Ei gegeben anstelle des Huhnes. Oder sollte man einen Hahn opfern, hat man nur noch die Hahnenfeder gegeben und den Hahn für sich behalten und gefuttert. Das heißt, man hat also auf diese Weise versucht, die Götter auch noch ein bisschen zu betrügen und an der Nase herumzuführen. Es gab sogar diesen Tauschhandel, den man mit Gott machte, und das erinnert uns so ein bisschen auch an manche christlichen Bräuche, dass man, wenn zum Beispiel ein Kind krank war, man der Gottheit oder Gott einen Wachsstock, eine Kerze geopfert hat mit exakt dem Gewicht des Kindes. Und gehen Sie mal an die großen Wallfahrtsorte in unserem Land, da finden Sie gewaltige Kerzen aufgebaut, die tatsächlich das Gewicht eines Menschen haben. Also tatsächlich, auch dieser Gedanke hat sich oft noch fortgesetzt, auch bis ins Christentum, oder auch diese Votivopfer, dass zum Beispiel, wenn ein Kind krank war oder ein Mensch am Bein oder an der Hand oder am Herzen, man aus Wachs oder aus Metall ein Herz hat gießen lassen oder einen Arm oder ein Bein und hat es als Votivopfer dort aufhängen und anbringen lassen an diesen Heiligtümern, in denen um die Genesung oder um die Gabe von Gott gebeten wurde. Finden Sie übrigens sehr oft an Wallfahrtsorten. Das zeigt also, das sind Bräuche, die sich tatsächlich erhalten haben aus der archaischen Zeit, die zeigen, wie die Menschen versucht haben, auf ihre Weise Götter aufmerksam zu machen auf sich. Aber das Christentum hat daraus natürlich eine Positivität gemacht. Es hat versucht, diese Dinge zu integrieren, sie nicht zu negieren, aber sie in die richtigen Bahnen zu lenken. Und wenn wir einmal so in kindlicher Gesinnung dem Herrn eine solche Votivgabe geben, dann muss das ja nicht unbedingt gleich heidnisch oder magisch gedeutet werden. Es ist einfach eine Art kindliche Art und Weise, uns Gott zu nähern und um die Erhörung unserer Bitten ihn zu beten. Ja, wir merken also, der priesterliche Dienst ist in all diesen Dingen ein Dienst der Vermittlung. Hier werden Menschen eingesetzt, die in besonderer Weise bevollmächtigt sind, zunächst einmal von den Menschen aus bevollmächtigt sind, wie die Patriarchen es waren, Gott Opfer darzubringen und einen Mittlerdienst zwischen Mensch und Gott herzustellen. Und gerade dieser Gedanke vom Mittlertum wird beim Priestertum ein ganz wichtiger Gedanke sein im Blick auf Jesus Christus selber, der der einzige und wahre Mittler zwischen Gott und den Menschen ist. Und da müssen wir wiederum diese Urkatastrophe vor Augen haben, dass durch die große Katastrophe der Ursünde eine solche klaffende, tiefe Verbindungslosigkeit zwischen Gott und den Menschen entstanden ist, dass der Mensch diese Kluft von sich aus nicht mehr überbrücken kann. Es braucht also einen Brückenbauer, der diese Brücke baut. Sie wissen vielleicht, dass das Wort hoher Priester im Lateinischen Brückenbauer heißt, Pontifex. Pontifex heißt Brückenbauer. Das heißt jemand, der diese Kluft, die zwischen Gott und den Menschen durch die Sünde entstanden ist, überbrücken kann, indem er selbst der kompetente Brückenbauer ist. Das würde bedeuten, wir brauchen einen Priester, der einerseits ganz auf der Seite der Menschen steht, zugleich aber auch ganz auf der Seite Gottes steht. Sonst kann er als Mensch nicht göttlich handeln und als Gott die Menschen nicht kompetent sozusagen vertreten vor dem Vater. Und in Jesus Christus ist uns dieser Brückenbauer geschenkt. Deswegen wird er genannt der hohe Priester, eben dann auch nach der Ordnung des Melchisedek. Wir werden uns dann in den nächsten Tagen einmal gerade mit dieser Funktion des Brückenbaus noch ein wenig mehr beschäftigen. Morgen zunächst noch einmal darüber nachdenken, wie das Priestertum im Alten Bund schon ein Hinweis war auf das Priestertum Christi und was die Einzigartigkeit des Priestertums Christi ist und war im Vergleich zu allen priesterlichen Funktionen, die je auf der Erde ausgeübt wurden, so dass in Christus alles zusammengefasst, summiert und auch vollendet worden ist. Und jeder priesterliche Dienst in der Kirche heute nichts anderes ist als das Fortwirken des Priestertums Christi in seinen Gliedern am Leib der Kirche. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in die Ewigkeit. Amen.